ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann. Es ist Mittwoch und wir haben so gut wie eine neue Bundesregierung.
Hinter uns liegt ein hartes Stück Arbeit, aber vor uns liegt ein starker Plan, mit dem wir unser Land gemeinsam wieder nach vorn bringen können.
Soweit unser künftiger Kanzler Friedrich Merz. Was uns die schwarz-rote Koalition hier in Hamburg bringt, da gucken natürlich auch die Politikerinnen und Politiker im Hamburger Rathaus genau drauf. Und die haben heute auch reichlich Gelegenheit zum Quatschen, denn es ist ja gerade Bürgerschaftssitzung und da sind sowieso alle da. Wir schalten gleich ins Rathaus. Außerdem kümmern wir uns nochmal um den kurzen Olaf, den nicht mal halbfertigen Elbtower. Denn auch so ein kurzer Olaf ist schon ganz schön schwer und hat dazu geführt, dass die Bahnanlagen in der Nähe der Baustelle abgesackt sind. Und dann geht es außerdem um die Frage, warum ein 19-Jähriger aus Sasel seinen Vater getötet hat. Der Fall beschäftigt seit heute das Hamburger Landgericht. Das sind die Themen, die die Stadt bewegen, am Mittwoch, den 9. April. Und jetzt geht's los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Deutschland bekommt eine neue Regierung, die schwarz-rote Koalition steht. Und das dürfte auch das Thema sein heute im Hamburger Rathaus. Gerade als verkündet wurde, was sich die Koalition in Berlin vorgenommen hat, da hat die Bürgerschaft über die Lockerung der Schuldenbremse im Bund diskutiert. Frauke Reinig ist aus dem Hamburger Rathaus zugeschaltet. War diese Schuldenbremsendebatte da heute in Hamburg auch nochmal eine gute Gelegenheit für die Parteien im Rathaus zu sagen, was sie so von Schwarz-Rot im Bund halten?
Ja, das klang schon mal ein bisschen durch, aber insgesamt habe ich ehrlich gesagt selten eine Sitzung mit so viel Freundlichkeiten zwischen den Fraktionen erlebt. Bis auf die AfD sind nämlich alle Parteien der Meinung, dass die Lockerung der Schuldenbremse richtig war und gemacht werden musste. Und SPD-Fraktionschef Dirk Kienzow, der lobt dann auch Friedrich Merz.
Er hat diesen Schritt getan und wir sind glücklich, dass er es getan hat. Und wir reichen in diesem Fall der CDU auch die Hand, auch hier in Hamburg.
Ja, und der Grüne Dennis Postjan-Döscher, der kritisiert zwar, dass die CDU im Wahlkampf noch an der Schuldenbremse festhalten wollte, meint aber auch.
Und trotzdem möchte ich Ihnen Respekt zollen dafür, dass Sie den Weg gegangen sind, Ihren Fehler einzugestehen, wenn auch nicht mit Worten, aber mit Taten. Und die Verfassungsänderung möglich gemacht haben und damit auch die Zukunftsfähigkeit des Landes und auch dieser Stadt ermöglicht haben. Und wie gesagt, dafür möchte ich einen Respekt zollen. Und man sollte nicht immer auf den einhauen, der Kompromisse möglich macht. Vielleicht ist das auch eine Anmerkung für Sie, wenn das nächste Mal aus einer anderen Rolle für Sie stattfindet.
Ja, und CDU-Chef Dennis Thering, der trauert zwar immer noch ein bisschen der Möglichkeit hinterher, hier auch in Hamburg eine schwarz-rote Regierung zu installieren. Aber auch der gibt sich kompromissbereit.
Und dazu gehört auch, dass wir grundsätzlich gesprächsbereit sind, die Reform der Schuldenbremse auch in die hamburgische Verfassung nachzuvollziehen. Und dabei ist für uns aber entscheidend, und das sage ich an dieser Stelle auch sehr deutlich, dass die zusätzlichen Mittel gezielt in Maßnahmen investiert werden, die einen echten Mehrwert für Hamburg und einen echten Mehrwert für die Hamburgerinnen und Hamburger darstellen.
Ja, und das ist genau der Knackpunkt. Alle wollen in die Zukunft investieren, aber was da sinnvoll ist und was eine gute Zukunft ausmacht, da gehen die Meinungen dann doch wieder auseinander.
Okay, aber ansonsten schon erstaunlich, so viel Liebe für Friedrich Merz, kann man es ja schon fast nennen, habe ich selten gehört aus dem Hamburger Rathaus, aus so vielen unterschiedlichen Fraktionen auch. Jetzt gucken wir mal so oder ansatzweise aufs Eingemachte. Es ist ja kurz nach 16 Uhr, also noch nicht genügend Zeit, um sich das genauer anzuschauen, auf was sich Union und SPD im Einzelnen verständigt haben. Aber was hörst du denn so als erste Reaktion, gerade auch aus SPD und CDU? Wie zufrieden oder unzufrieden sind die mit dieser Koalition in Berlin, wie sie sich abzeichnet?
Also Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering, der spricht von einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann jetzt schon. Also er sagt, es war gut, dass der Fokus auf zentralen Themen wie Wirtschaft, Sicherheit, Infrastruktur und Sozialem liegt. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass das auch strikt umgesetzt wird. Und Andreas Dressel, der Finanzsenator, der freut sich, dass die SPD starke Ministerien behält und wohl ja auch das Finanzministerium in SPD-Hand bleibt. Und er sagt, das ist natürlich super für Hamburg. Da gibt es dann den direkten Draht nach Berlin, auch was das Geld angeht. Der Kienzow, der SPD-Fraktionschef, der sagt allerdings auch, es soll sehr genau geprüft werden, ob die entscheidenden Projekte für Hamburg und Deutschland mit dem Koalitionsvertrag auch wirklich umgesetzt werden. Also der will da schon auch nochmal einen genaueren Blick drauf werfen.
Nun ist ja auch auffällig, aus der CDU kommt jetzt auch viel Lob für Schwarz-Rot. Da hat es ja doch an der Basis so ein bisschen gegrummelt. Ist es da jetzt erstmal still, was so Kritik angeht an Schwarz-Rot in Berlin? Sind die Kritiker jetzt im Augenblick erstmal noch ruhig?
Ja, also in Hamburg muss man sagen, bei der Hamburger CDU stand Friedrich Merz schon immer relativ hoch im Kurs. Da habe ich jetzt auch wenig Kritik erwartet. Die waren eigentlich da immer sehr auf Berliner Parteilinie. Insofern glaube ich nicht, dass aus Hamburg jetzt nochmal eine große Revolution gegen den Koalitionsvertrag kommt, zumindest was die CDU angeht.
Ja, wichtige Einordnung an der Stelle nochmal. In Hamburg gehen die Uhren auch ein bisschen anders. In Berlin steht jetzt da die Koalition, aber in Hamburg, für Hamburg verhandeln SPD und Grüne ja noch. Da wurden jetzt ja auch noch einige Termine eingesetzt, um die Koalition dann hinzubekommen. Wie geht's da jetzt weiter?
Ja, ich bin gespannt. Ich habe das auch gerade eben gesehen. Du sprichst es an. Wir haben wahrscheinlich dieselbe Mail vor einer Stunde bekommen mit den neuen Terminen. Und da habe ich schon ein bisschen geschluckt, weil eigentlich hieß es immer so grob, nach Ostern wollen wir fertig werden. Jetzt sind aber auch nach Ostern noch Termine angesetzt, bis zum 23. nämlich schon. Am Montag, da soll es nochmal einen Zwischenstand geben. Dann sind wir vielleicht schon ein bisschen schlauer. Aber bisher haben sich SPD und Grüne ja immer sehr einheitlich gegeben und gesagt, die Gespräche laufen sehr, sehr gut. Und anders als in Berlin gäbe es hier in Hamburg eben auch keinen Druck, weil die Regierung handlungsfähig ist. Grüne und SPD haben ja so oder so die Mehrheit in der Bürgerschaft.
Dann warten wir mal ab, was diese Termine ergeben. Vielen Dank, Frauke.
Sehr gerne.
Wir alle haben Klischees im Kopf, mich eingeschlossen. Und wenn ich euch jetzt erzähle, dass heute ein 19-Jähriger in Hamburg vor Gericht stand, der soll seinen Vater zu Hause in Sasel mit einem Hammer getötet haben, 16 Mal soll er zugeschlagen haben. Ja, was für ein Bild habt ihr dann von diesem Angeklagten? Ein gewalttätiger Psychopath vielleicht oder ein junger Mann, der im Drogenwahn gar nicht mehr weiß, was er tut? Solche Klischees kommen da auf, aber die Realität heute vor dem Landgericht, die sah ganz anders aus. Und das kann uns jetzt unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner erzählen. Elke, du hast gesagt schon vorhin, als du in die Redaktion gekommen bist, vergesst alle Klischees, der war ganz anders. Wie war er denn?
Ja, er war eben jemand, der nicht Drogen genommen hat, der keine Cannabispsychose hatte, der auch offenbar keinen psychiatrischen Hintergrund hat, sondern ein erstmal ganz unauffällig wirkender, wirklich sympathischer junger Mann, groß, schlank, ordentlich angezogen, freundliches Gesicht, immer schön in die Runde gelächelt. Ja, ein Mann, der auch noch so jung wirkt, dass die Polizistin auf dem Revier, mit der er damals als erstes in Kontakt war, ihn sofort geduzt hat, weil sie dachte, da steht vor mir ja so ein harmloser Jugendlicher. Aber er war halt blutüberströmt, weil er offenbar seinen Vater wirklich erschlagen hat.
Also auf der einen Seite dieser freundliche junge Mann, auf der anderen Seite diese rohe Gewalt. Lass uns mal auf die Tat schauen. Die hat er in seinem Elternhaus begangen. Was hat sich an diesem Dienstagmorgen abgespielt?
Ja, das Ganze spielte in Sasel in einem Reihenhaus. Da hat die Familie gelebt. Es gibt offenbar auch noch einen Bruder. Die Familie hat zusammen gelebt mit Vater, Mutter und den beiden Kindern. Die Mutter war an dem Morgen schon aus dem Haus. Sie war zur Arbeit gefahren. Dieser jetzt angeklagte 19-Jährige war offenbar alleine mit dem Vater im Haus. Der Vater hat noch geschlafen. Dann ist er, der Angeklagte, mit einem Hammer, einem Zimmermannshammer, wie es heute im Gericht hieß, hoch ins Schlafzimmer der Eltern gegangen und hat auf den Kopf des Vaters eingeschlagen, wohl mindestens 16 Mal. Danach hat er sich ins Auto gesetzt, ist zur Polizei gefahren und hat da gesagt, ich habe gerade was total Geisteskrankes getan, ich habe meinen Vater erschlagen.
Das wirkt jetzt total unerklärlich. Gab es heute vor Gericht einen Hinweis darauf, warum er das getan hat, was das Motiv gewesen sein könnte?
Also es gab nur einen leichten, zarten Hinweis darauf. Der Angeklagte hat selber heute noch nicht ausgesagt. Das will er noch tun, das hat er angekündigt, aber erst beim nächsten Prozesstag. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass die Öffentlichkeit da ausgeschlossen wird. Er ist ja noch 19, sprich Heranwachsender. Da ist das immer eine Option, dass man das macht. Es hat sich aber dann so ein bisschen angedeutet über die Polizistin, zu der er damals ja ins Revier kam. Die hat als Zeugin ausgesagt und die sagte, dass der Angeklagte ihr damals gesagt habe, zu Hause war es total schlimm, wörtlich. Mein Vater hat mich so sehr gehasst, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich hatte keine Kraft mehr. Also es hat sich so ein bisschen angedeutet, dass es ganz erhebliche Konflikte zwischen diesem jungen Mann und seinem Vater gegeben haben muss.
Nun gibt es dafür, dass er heute so nett und freundlich gewirkt hat, auch keine mildernden Umstände. Womit muss er rechnen?
Also er ist wegen Mordes angeklagt, aber er ist ja erst 19, sprich ein Heranwachsender. Das bedeutet, dass da Jugendstrafrecht angewendet werden kann. Da ist es jetzt nicht wie bei Erwachsenen, dass die Strafe bei einem Mord definitiv lebenslang ist, sondern da kann die Höchststrafe bis zu 15 Jahre gehen. Das Gericht hat aber die Möglichkeit, die persönlichen Umstände ein bisschen zu berücksichtigen und hat da einen gewissen Spielraum, welche Strafe rauskommt. Aber bei einem Mord sollte er wegen heimtückischen Mordes verurteilt werden. Das ist angeklagt, hat er natürlich auf jeden Fall mit einer Gefängnisstrafe zu rechnen, falls er schuldfähig gewesen sein sollte.
Und das wird sich jetzt alles im Laufe des Prozesses rausstellen. Vielen Dank, Elke, und du bleibst da natürlich dran.
Auf jeden Fall.
Der Elbtower wird schon seit anderthalb Jahren nicht mehr weitergebaut und im Augenblick ist unklar, ob und wenn ja, wie und wann es überhaupt weitergehen kann. Der Bauunternehmer Dieter Becken verhandelt zwar mit dem Insolvenzverwalter, aber erst einmal muss auch genügend Geld zusammenkommen, um das Projekt zu vollenden. Die Rede ist von mindestens 400 Millionen Euro, die gebraucht werden. Und das ist nur eine Frage, die offen ist. Schwierige Kiste, erstmal sacken lassen, könnte man sagen. Aber genau das ist das Problem. Denn auch der längst noch nicht fertiggestellte Elbtower drückt mit seinem Gewicht auf den Untergrund und auf die benachbarten Bahnanlagen der Deutschen Bahn. Und die sind bereits abgesackt. Das hat NDR-Kollege Stefan Buchen recherchiert. Stefan, wie stark ist das Gelände denn da abgesackt?
Also in Zentimetern können wir das nicht angeben. Wir wissen aber, dass das Amt für Bauordnung und Hochbau in Hamburg einen Bescheid verschickt hat an den Insolvenzverwalter im März und darin steht, dass Grenz- und Alarmwerte überschritten wurden. Das heißt, es sind mindestens einige Anlagen, das heißt Bahnsteige, Brücken, vielleicht auch Gleise, irgendetwas davon ist abgesackt und zwar so stark, dass Grenz- und Alarmwerte überschritten wurden.
Was sagen denn die zuständigen Behörden dazu? Wie alarmiert sind die?
Naja, sie haben gesagt, dass Alarm- und Grenzwerte überschritten wurden und haben die Auflage erteilt, dass das erst ausgebessert werden muss, bevor an dem Turm weitergebaut werden darf. Also das heißt, jetzt stand jetzt, selbst wenn Herr Becken sich einigen sollte und sagen würde, ich möchte jetzt weiterbauen, dürfte er es in diesem Moment nicht. Er müsste zuerst sozusagen Instandhaltungsarbeiten, Ausbesserungen, die Behörde spricht von Kompensationsmaßnahmen an den Elbbrücken ausführen. Erst dann und erst wenn die Bahn gesagt hat, alles in Ordnung, wir sind zufrieden mit den Ausbesserungen, erst dann dürfte am Turm selber weitergebaut werden.
Erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. So hört sich das ein bisschen an. Was könnte das denn jetzt am Ende für den Weiterbau des Elbtowers bedeuten, dieses zusätzliche Problem?
Naja, es ist klar, dass es die Kosten erhöhen wird, denn diese Ausbesserungen an Bahnübergängen, an Bahnsteigen, das wird ja nicht umsonst zu machen sein, das wird Geld kosten. Wir haben auch gefragt, wie viel denn da veranschlagt werden für die in diesem Jahr vorgesehenen Arbeiten. Darauf habe ich keine Antwort bekommen, aber es ist klar, es wird es für einen Investor verteuern. Und jetzt haben wir natürlich noch die gesamtwirtschaftliche Lage mit Turbulenzen an den Börsen. Also ich kann mir vorstellen, dass insgesamt sozusagen Kapitalgeber, Banken das natürlich jetzt nicht so gut finden, dass hier noch ein Kostenpunkt sozusagen hinzukommt mit diesen Absackungen im Bahnbereich.
Also es hört sich so ein bisschen so an, als wäre zumindest der Weiterbau des Elbtowers durch diese Sache nicht wahrscheinlicher geworden, oder?
Es ist ein neues Hindernis, klar. Ja, also wenn jetzt die Behörde sagt, also die hamburgische Bauaufsicht sagt, pass mal auf Leute, ihr dürft jetzt hier nicht an dem Turm weiterbauen, ihr müsst erst die Bahnanlagen in Ordnung bringen und da einiges dran tun. Ja, das ist natürlich eine Auflage, die ein Hindernis darstellt, ne? Und zunächst mal abschreckend wirkt.
Vielen Dank, Stefan.
Bitte.
Das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feierabend. Abonniert Hamburg heute gerne, dann verpasst ihr keine Folge. Lasst uns gerne ein paar Sterne da oder eine nette Rezension. Und wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, lasst uns das auch gerne wissen. Die Infos dazu gibt's wie immer in den Shownotes. Ich mache mir jetzt auf den Heimweg in Hamburgs unterschätzte Perle Langenhorn. Bin aber morgen wieder da. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.